Hallo und herzlich willkommen zurück bei Auf Messers Schneide. Heute Folge 36 bereits.
Oh mein Gott!
Mein Name ist Julia Riemenschneider und heute mal wieder in Präsenz zur Aufnahme erschienen ist mein Bruder.
Hallo, ich bin der Felix und ich bin heute auch dabei beim Podcast.
So wie seit 36 Folgen.
Seit plus. 36 Jahre machen wir das jetzt schon.
Alter Verwalter.
Ja.
Was ein langes Leben.
Ja, genauso lang wie meine Corona-Erkrankung, aber von der habe ich mich bestens erholt und bin wirklich so energiegeladen, Julia, das gibt es gar nicht.
Das ist schon wieder nervt.
Naja. Ich werde heute nur mit dieser Stimme sprechen, damit es den Leuten noch besser vermittle, um was es heute gehen wird.
Naja, ich weiß noch nicht so genau, ob die Stimme so richtig zu unserer heutigen Folge passt, aber vielleicht kannst du ja einfach schon mal das Feedback nochmal in deiner normalen Stimme wiedergeben.
Ja.
Denken wir nochmal drüber nach.
Das mache ich. Das mache ich sehr gerne. So. Ja, zur letzten Folge. Ich würde sagen, es war wieder eine sehr interessante Folge mit vielen Facetten. Wir nehmen ja jetzt auch noch relativ früh vor dem nächsten Erscheinungstermin auf. Deswegen glaube ich, ist noch gar nicht alles Feedback in unsere Postkästen geflattert. Und es kommt vielleicht noch das eine oder andere. Aber bis jetzt habe ich dieses Mal wieder nur positives Feedback bekommen.
Das ist schön.
Ja, ich habe auch zwar nicht ins Hausaufgabenheft geschrieben, aber die Hausaufgaben gemacht. Und habe mit der Mama gesprochen, nochmal über das Thema von den homöopathischen, ich mache jetzt hier Anführungszeichen mit meinen Fingern, Medikamenten, Mitteln, die wir bekommen haben. Und was ich auf jeden Fall sagen kann, dass unsere Mutter uns die aus Überzeugung gegeben hat, weil sie auch nicht wollte, dass wir immer, weil sie ihr war auch aufgefallen, dass wir als Kinder, wenn wir krank waren, häufig vom Kinderarzt ein Antibiotikum bekommen hätten und sie wollte das dann lieber mit pflanzlichen Medikamenten oder halt pflanzlichen Mitteln lösen, auch bei so grippalen Infekten und sowas. Und das hat wohl immer sehr gut geklappt. Und ich weiß nicht, ob du dich noch an den ekligen Meditonsinsaft erinnern kannst, Julia.
Ja, da haben die kleinen Kügelchen auf jeden Fall ein bisschen besser geschmeckt.
Genau, da haben die anderen Mittel besser geschmeckt.
Hättest dich was versprochen. Kleiner Fauxpas.
Gut, auf jeden Fall war die Mama eine Überzeugungstäterin sozusagen.
Ja, und sollten wir sonst dazu sagen, dass die Mama auch gesagt hat, dass es dazu wirksame Studien gibt und das nicht nur ein homöopathisches Medikament war, sondern
Wirkstoff enthält.
Ja.
Das müsste man sich nochmal angucken, die Studien.
Ja.
Aber du weißt ja auch, dass die Mama sich das hier anhört, von daher wollen wir jetzt vielleicht da nicht zu sehr noch drauf eingehen, weil die Folge wird ja heute eh wieder sehr lang, glaube ich. Julia.
Aber wir sind super vorbereitet und werden hier gut durchkommen und auf den Punkt kommen. Und genau, dann können wir es erstmal so stehen lassen.
Auf den Punkt gekommen sind auch wieder die lieben GesetzesgeberInnen und haben ein neues Gesetz auf den Weg gebracht, was ich jetzt in unserem Newsblog nochmal kurz erläutern möchte. Das Gesetz nennt sich Pflegefachassistenzausbildungsgesetz, mal wieder ein ganz kurzer und unkomplizierter Name.
Knackig.
Knackig. Am Ende des Tages geht es, wir hatten ja schon mal das Pflegestudiumsstärkungsgesetz, wir erinnern uns, ne, dass wir hatten von einer zweigliedrigen Ausbildung auf eine eingliedrige umgestellt mit Altenpfleger und Krankenpflege und haben dadurch den Effekt gehabt, dass dann alle nur noch Krankenpflege gemacht haben, weil man da mehr Geld verdienen kann. Anyways, anderes Thema. Und jetzt gibt es ja noch Assistenzberufe. Wir kennen zum Beispiel die guten KPHs, die KrankenpflegehelferInnen, die im Krankenhaus ja auch eine wichtige Rolle spielen und man vielleicht als Otto-Normalverbraucher jetzt nicht so auf dem Schirm hat. Und da gibt es insgesamt in Deutschland 27 unterschiedliche Ausbildungen, wie man zu einer Assistenz, Pflegeassistenz werden kann. Und das wird jetzt vereinheitlicht mit diesem Gesetzesentwurf. Außerdem soll auch die Ausbildungszeit sozusagen vereinheitlicht werden und die Begrifflichkeiten, wie dann diese Menschen heißen in ihrem Beruf, nämlich Pflegefachassistentin oder Pflegeassistenzperson, wenn man das gendern möchte. Und die Zeit beträgt dann 18 Monate und wenn man sich was anrechnen lassen kann, weil man vielleicht schon eine Berufsausbildung gemacht hat, kann das auf 12 Monate reduziert werden. Was ich da noch ganz interessant fand, weil das hatte ich wirklich auch nicht so auf dem Schirm, ist, dass es doch ziemlich viele Leute sind, die in diesen Assistenzberufen beschäftigt sind. Und zwar in Deutschland circa 515.000, was 30% von allen PflegerInnen sind. Also insgesamt gibt es 1,7 Millionen. 1,1 Millionen sind so klassische Krankenschwestern, sage ich mal, und Pfleger. Und 515.000 sind dann halt diese AssistentInnen. Und das wird jetzt vereinheitlicht und das betrifft dann halt insgesamt 500.000. Das sollte sich dann auch auswirken auf die Anerkennung von den Berufen, dass das einfacher wird, wenn man im Ausland zum Beispiel einen ähnlichen Beruf ergriffen hat. Was ich da auch interessant fand, ist, dass die Zahlen da in den letzten Jahren stark zurückgegangen sind und sich da zuletzt nur noch 3.000 Leute in Deutschland sozusagen haben das anerkennen lassen, was natürlich nichts ist, wenn man sich überlegt, was wir für einen Mangel auch haben, gerade in diesem Sektor.
Ich habe auch wieder mitbekommen, um hier kurz reinzukrätschen, bei uns im Krankenhaus wurde tatsächlich auch schon wieder einer abgelehnt.
Echt? Mhm. Was für eine Berufsgruppe? Pflege.
Pflege,
oh,
ja genau.
Krass.
Hat Anerkennungsjahr gemacht und dann hieß es am Schluss, nee, Zeugnisse passen doch nicht irgendwie zusammen, deswegen.
Ach du Scheiße.
That's it.
Ja. Das ist schrecklich, oder?
Schade, bescheuert. Super schade vor allem.
Ja, natürlich, einfach, besonders wenn man sich schon freiwillig für Deutschland entschieden hat. Naja gut. Was ich noch auch noch sagen möchte an dieser Stelle, ich glaube, wir haben ja beide einen guten Kontakt auch zu vielen Krankenpflegehelferinnen gehabt und das sind manchmal auch Leute, die sich vielleicht ein bisschen hinter den Kulissen bewegen, aber die wirklich ein essentieller Baustein sind und im Tandem mit den KrankenpflegerInnen in Deutschland einfach eine wichtige Rolle spielen. Und ich finde es gut, dass
volle
das
Kanone.
Vereinheitlicht wird. Ich bin ja eh, glaube ich, mehr für mehr Zentralisierung und weniger Föderalismus in dem Sektor der Medizin und des Gesundheitswesens. Und ich denke, dass wir an dieser Stelle auch wieder an den Newsblock, außer du hast noch eine Frage, einen Haken dran machen können.
Nee, hast du sehr schön auf den Punkt gebracht.
Ja, und dann sag doch mal, was du uns heute mitgebracht hast für ein Thema.
Genau, wir haben heute wieder ein Thema, was die Allgemeinheit betrifft, mitgebracht, wo sich jeder mal wieder an die eigene Nase greifen kann, ob er seine Hausaufgaben schon gemacht hat.
Das stimmt.
Steht schon ziemlich lange auf unserer Agenda und jetzt hauen wir es doch mal raus, da sich einiges auch aktuell gerade tut. Und zwar geht es heute um die Organspende. Genau, also die meisten von euch werden ja sicherlich so einen kleinen Organspendeausweis für ihr Portemonnaie haben. Aber es gibt auch noch der ein oder andere, der denkt noch drüber nach. Und dafür ist jetzt heute die Folge gedacht, um doch mal diese Thematik aufzurollen, vielleicht den einen oder anderen Mythos aufzuklären und auch zu zeigen, was gerade sich in Deutschland eben tut oder auch in unseren Nachbarländern schon getan hat.
Correctamente.
Yes. Si, Signor. Auf jeden Fall ist es so, dass es auch letztens erst wieder im Deutschen Ärzteblatt einen sehr interessanten Artikel gab und eine veröffentlichte Analyse, in der es darum ging, dass die Wartezeiten für Organspenden sehr, sehr unterschiedlich ausfallen können. Letztlich ist es so, wenn man eben leider Gottes ein Organ benötigt, gibt es verschiedene Punktesysteme, nach denen man eben gelistet wird auf einer Organspendeliste. Und ein Kriterium hierfür ist das Alter. Und es ist aufgefallen, dass es zwei Altersgrenzen gibt, nämlich das 18. und 65. Lebensjahr, beziehungsweise Geburtstag eigentlich eher, also muss schon abgeschlossen sein.
Man wird dann 18 oder 65.
Genau, und dass diese beiden Geburtstage essentiell sein können für die Wartezeit. Beispiel war die Transplantation von Nieren. Fakt ist, dass man zum Beispiel als 65-Jähriger fast viermal häufiger eine Transplantation bekommt als zum Beispiel ein 64-Jähriger, OMG. Und
krass.
Was sich auch zeigt, ist, dass diese diese Wartezeiten einfach mit den Jahren immer länger werden. Zum Beispiel zwischen 2006 und 2010 hat man mit 65 Jahren noch ungefähr 2,6 Jahre gewartet und jetzt zwischen 2017 und 2020 wartet man schon bereits 4,1 Jahre auf eine neue Niere. So dass man eigentlich halt, wie gesagt, als 65-Jähriger dann zum Beispiel gegenüber eines 64-Jährigen viel, viel bessere Chancen hat. Wenn wir uns jetzt nochmal die Altersgrenze von 18 Jahren angucken, sieht man auch, dass man als 18-Jähriger wesentlich schlechtere Chancen auf ein neues Organ hat im Vergleich zu jemandem, der noch 17 Jahre ist, weil es noch einen sogenannten Kinderbonus gibt. Und es gab zum Beispiel ein Fallbeispiel aus dem Universitätsklinikum in Schleswig-Holstein, nämlich in Kiel. Und da hat man nämlich gesehen, dass zwei Jugendliche mit 16 Jahren zum relativ gleichen Zeitraum eben für eine Spenderniere gelistet wurden. Der eine ist dann etwas früher als der andere 18 Jahre alt geworden und hat dann deutlich länger warten müssen, nämlich schlappe 5 Jahre. Ne? Während der andere dann bereits, weil er ein bisschen jünger war, insgesamt nur knapp 2 Jahre warten musste. Genau. Und im Durchschnitt zeigt diese Studie, also es geht jetzt hier wirklich nur um Nieren, dass man in Deutschland ungefähr 5,8 Jahre generell warten muss. Und dass die Wartezeit bei 18-Jährigen oder unter 18-Jährigen bei knapp 1,7 Jahren liegt, bei 18- bis 64-Jährigen bei 7 Jahren und bei Menschen ab 65 wird es dann wieder ein bisschen kürzer, da beträgt die Wartezeit ungefähr 3,8 Jahre. Genau. Und diese Organzuteilung, ne, das entscheidet natürlich nicht nur irgendwie eine Person, wer die Niere dann bekommt, die laufen alle zentral über den Eurotransplant-Verbund, den erklären wir aber später nochmal.
Ja, vielen Dank, liebe Julia. Ich fand es schon krass, gerade bei der Geschichte mit dem 16-Jährigen, wenn man sich überlegt, ja okay, ich habe jetzt 1,7 Jahre Zeit und wenn ich 18 werde, muss ich nochmal 5 Jahre warten. Das heißt, dann musst du nicht nur 2 Jahre zur Dialyse gehen, sondern 7 Jahre direkt.
Ja.
Weil du dann quasi nochmal auf eine komplett neue Liste kommst und das ist natürlich sau unfair in Anführungszeichen, weil das sollte ja, wenn was eine Rolle spielt, sollte ja das Eintrittsalter eine Rolle spielen und nicht das.
Das stimmt, ja.
Nicht das, wie, in welches Alter du dann übertrittst, wenn du älter wirst, weil der arme Junge muss ja dann schon mal 2 Jahre da sich zur Dialyse schleppen. Und ich denke, das ist ja auch die Transplantationsform, die uns am häufigsten schon begegnet ist, beziehungsweise Menschen, die halt dialysepflichtig sind. Und ich glaube, da können wir beide sagen, dass es natürlich etwas sehr, erstens zeitaufwendiges ist, zweitens etwas, was die Leute sehr stark ja auch an einen Ort fesselt, weil sie müssen ja da hingehen zu einem Dialysezentrum und es auch schon mit vielen Nebenwirkungen behaftet ist, dass die Leute dann einfach neben Abgeschlagenheit oder Kopfschmerzen natürlich auch über viele, sag ich mal, Symptome klagen, die halt durch diese Blutwäsche auftreten können.
Voll, auf jeden Fall.
Ja. Und ich glaube
auch schon der emotionale Druck überhaupt halt da auf so einer Warteliste zu stehen und immer zu denken, okay, heute geht's los. Ja. Eine Freundin von mir, die hat auch mal tatsächlich bei, die hatte so einen Studentenjob gehabt, wo sie dann quasi dafür zuständig war, immer die Menschen zu informieren, wenn es ein potenzielles Spendeorgan gibt für sie.
Echt?
Ja, also da gab es auch so richtige Nachtdienste und dann hatten die halt Zugriff auf das, ich weiß gar nicht, ob das dann wirklich das Eurotransplant-Register war. Das könnte ich mir in mein Hausaufgabenheft schreiben und nochmal nachfragen, die sehe ich nämlich tatsächlich nächste Woche. Und das war richtig krass, weil die dann halt so mitten in der Nacht auch irgendwie mal, hat sie erzählt, bei einem Menschen angerufen hat, der auf eine Leber gewartet hat.
Ja.
Und das war dann ein kleines Dilemma, weil der Mensch ist halt ans Telefon gegangen und war offensichtlich absolut alkoholisiert.
Ach so Scheiße.
Und
hat er keinen
geht
bekommen.
Es natürlich nicht mehr.
Nee.
Ja, dann ist schlecht.
Ich kann mich noch an eine Frau erinnern, die wurde aus dem Italienurlaub mal nach Frankfurt zitiert für eine Nierentransplantation. Mhm. Und dann war sie schon auf dem Weg und dann wurde die Niere entnommen und dann wurde gesehen, dass die Niere nicht geeignet ist, beziehungsweise nicht zu transplantieren ist. Oder die kam von woanders und die war zu kurz. Da muss ja der Gefäßstumpf auch eine gewisse Länge haben und so. Und dann konnte die nicht transplantiert werden. Das hat die mir mal in der OP-Vorbereitung für irgendeine Prothese erzählt.
Krass.
Das weiß ich noch. Also da gibt es schon krasse Schicksalsschläge und prägende Momente, in Anführungszeichen. Ja. Die sind schon extrem. Aber dann, liebe Julia, erklär uns doch nochmal kurz, was wir denn jetzt eigentlich alles für Spendeformen haben oder was begegnet uns denn im Alltag?
Genau, nochmal eine kleine Begriffserklärung auch für die weitere Folge. Wichtig ist zu wissen, dass es verschiedene Arten eben gibt von Spendeformen. Das ist einmal die Lebensspende und zum anderen vor allem die Todspende. Grob unterscheiden kann man eben bei der Lebensspende, dass ein lebendiger Mensch bereit ist, einem anderen Menschen ein Organ oder gegebenenfalls einen Teil eines Organs zu geben. Beispiel sind zum Beispiel paarige Organe können lebend gespendet werden, wie zum Beispiel die Niere. Ne? Hat Felix ja schon ganz richtig gesagt gerade. Da kann man eine spenden, mit der anderen kann man noch ganz gut weiterleben, ohne dass man beeinträchtigt ist in seinem Leben. Oder es gibt zum Beispiel Organe wie die Leber, die sind in Segmenten angelegt und da kann man einen Teil einfach entnehmen und dann auch eben spenden und die kann dann auch eine gewisse Größe wieder erreichen, dass die eine volle, vollumfängliche Organfunktion leistet. Ja.
Was man da an der Stelle vielleicht auch noch kurz anmerken kann, ist, dass generell die Organe, die lebend gespendet werden, höheren Transplantationserfolg haben. Also dass es prinzipiell, sage ich mal, eine höhere Erfolgsquote gibt, wenn die Organe lebend gespendet werden. Und das wollen wir uns jetzt natürlich nochmal näher angucken, die Lebensspende. Und zwar, was man sagen kann zu den Lebensspenden noch ist, dass es generell natürlich unter nahen Blutsverwandten oder fremden Spendern nochmal unterschieden werden kann, die dann ein lebendes Organ halt spenden. Und da gibt es dann verschiedene Organe auch wieder, die gespendet werden können. Niere und Leber haben wir ja schon gesagt, aber auch Bauchspeicheldrüse, ein Teil vom Darm, was ich zum Beispiel auch noch nie gesehen oder gehört habe, muss ich ehrlicherweise sagen, und Lunge. Das habe ich zum Beispiel schon mal mitgekriegt, auch damals, als ich im PJ in Wien war, wurde eine Lunge transplantiert. Und was jetzt auch ganz oder relativ neu noch ist, was ich auch krass fand, ist bei Frauen mit Kinderwunsch, die zum Beispiel eine Hysterektomie bekommen haben, aus welchem Grund auch immer, dass auch Gebärmutter lebend gespendet werden können. Wusste ich nicht.
Das wusste ich auch nicht. Das finde ich auch richtig verrückt, ehrlich gesagt. Naja, aber schön, dass das möglich ist auf jeden Fall für Menschen mit Kinderwunsch. Was es dann eben auf der anderen Seite gibt, ist vor allem die postmortale Spende, an die, glaube ich, im ersten Moment bei Organspende die meisten dran denken. Da gibt es noch wesentlich mehr Dinge, die gespendet werden können, wie zum Beispiel das Herz. Man kann einzelne Gliedmaßen noch spenden, wie zum Beispiel Hände. Es kann sogar das ganze Gesicht gespendet werden. Da habe ich mal so ein richtig krasses Video gesehen bei Instagram tatsächlich.
Ich habe wahrscheinlich genau das gleiche gesehen.
Aber es ist schon lange her. Das hat mir Isabel geschickt damals und ich war richtig geflasht. Und wichtig ist aber immer dabei, in den meisten Ländern, muss man ganz ehrlich dazu sagen, ist entscheidend, dass man zunächst den Hirntod feststellt, damit überhaupt jemand als Organspender oder Organspenderin in Frage kommt. In manchen Ländern ist das nicht so. Ne, da ist der Herztod entscheidend. Da ist vor allem an erster Stelle Japan auch zu nennen, bei dem der Hirntod gar nicht anerkannt wird.
Ja.
Das hat mich auch sehr gewundert, muss ich sagen. Könnte mir vorstellen, dass da vielleicht auch ein kultureller Hintergrund besteht. Aber wie gesagt, in den meisten Ländern, wie auch hier in Deutschland, ist der Hirntod entscheidend. Das wurde 1968 an der Harvard University letztendlich etabliert. Man hat verschiedene Hirntodkriterien entwickelt, nach denen man handelt, um eben das festzustellen. Und dabei ist zu nennen, dass man bei primär supratentoriellen Großhirnläsionen durch klinische Untersuchungen feststellen kann, dass zum Beispiel wichtige Reflexe fehlen wie der Atemreflex. Ne? Also letztendlich ist das vom Hirnstamm ausgehend ein Reflex, der
macht, dass wir atmen. Das ist wichtig.
Das ist ganz wichtig, ne, dass eine spontane Atmung festgestellt wird. Das kann man zum Beispiel am Beatmungsgerät auch ausprobieren, wenn man
kann man machen.
Ja, genau. Das sollte man. Ja, egal, könnte man machen, rein theoretisch. Oder was halt auch wahrscheinlich bei vielen Leuten im Kopf präsent ist, ist, dass man zum Beispiel ein EEG schreiben kann, ne? Also dass man Hirnströme vom Gehirn, kann man ja in der Regel messen. Wenn man das anlegt bei jemandem, der hirntot ist, sieht man da halt eine Nulllinie. Ne? Wie beim EKG auch, wenn jemand keinen Herzschlag hat, dann sieht man da auch einfach keine Ausschläge mehr. Und das ist entscheidend. Das ist nichts, was, sage ich mal, eine Ad-hoc-Entscheidung, die getroffen wird, sondern das ist etwas, was unter Beobachtung ungefähr zwischen 4 und 72 Stunden dauern kann. Und dann eben darüber entschieden wird, ob jemand eben wirklich gar keine Aussicht mehr hat, weil ohne Gehirn hat man...
Kann man ohne Maschinen nicht mehr leben.
Genau, richtig.
Ja, sehr schön erklärt. Und ich fand es schon auch krass, muss ich ehrlicherweise sagen, auch mit Japan, dass sie das nicht anerkennen, weil ich habe mir auch gedacht, da müssen ja die Intensivstationen oder die Hospize da ganz schön voll sein, weil dann wirst du ja nie die Maschine abstellen, weil du sagst ja dann immer, der hat ja nochmal eine Chance wiederzukommen. Wenn du sagst, der ist nicht hirntot, kann es ja theoretisch sein, dass solange das Herz schlägt, würdest du ja jemand nie die Maschine aufstellen. Und der selbstständig atmet.
Nicht. Ja, das stimmt.
Ja. Naja gut, aber die ethischen Fragen von Japan müssen wir uns in dieser Folge nicht stellen. Spoiler, wir werden uns die Deutschen dafür stellen. Aber vorher habe ich mich natürlich auch gefragt im Rahmen der Recherche, können wir uns denn jetzt einfach zum Beispiel die Niere spenden, liebe Julia? Was ist da das Wichtigste, warum wir uns spenden könnten oder nicht spenden können? Was ist das wichtigste Kriterium?
Also wichtig ist erstmal zu wissen, dass wir beide am Leben sind.
Ja.
Ne? Also erstmal müsste ich dann auch so großzügig sein, dir eine meiner Nieren geben zu wollen.
Ja.
Ne? Das ist erstmal ganz wichtig, man muss sich nahestehen. Und ich weiß auch gar nicht, dann sollte man am besten dieselbe Blutgruppe haben.
Das ist korrekt und das weiß ich zum Beispiel gar nicht, ob wir die gleiche Blutgruppe haben.
Weißt du denn deine Blutgruppe?
Nein.
Nein?
Ich habe noch nie Blut gespendet.
Ach krass, okay.
Habe ich ja, glaube ich, auch schon mal gesagt.
Krass. Ja gut. Und ansonsten?
Ansonsten kann man noch sagen oder ergänzen an dieser Stelle, dass die Lebendnierenspende auch die häufigste Form der generellen Organspende ist, weil wir haben es ja schon gesagt, es ist paarig vorhandenes Organ und man kann auf eins prinzipiell verzichten. Und was ich auch noch sehr interessant fand, ist, Frauen sind deutlich häufiger bereit zu spenden und zwar 2 bis 8 Mal häufiger als Männer, hängt auch wieder davon ab, wo man wohnt und wie alt man ist, wie hoch die Spenderwilligkeit ist und dass es verschiedene natürlich auch Quoten gibt, die dann eine Rolle spielen, wie gut man durch so eine Operation durchkommt. Und das ist schon auch ein kleiner Mythos, denke ich mal, den man hier basten kann an der Stelle. Und zwar bei der Lebendnierenspende liegt die Sterblichkeit sowohl für den Spender als auch den Empfänger nur bei 0,02 bis 0,05%.
Egal,
und ich glaube, das ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zu der Quelle, die ich da gelesen habe, liegt ungefähr in dem Rahmen, was auch eine größere Bauch-OP für die meisten Leute für eine Sterblichkeitsrate hat. Also,
ja. Aber das fand ich auch mal sehr interessant, muss ich sagen, weil das habe ich ein paar Mal mitbekommen, als ich auf der IMC gearbeitet habe. Und sowohl die Empfänger als auch die Spender, die sind sehr, sehr kurz nur auf der IMC immer gewesen.
Ja, also auf der Intermediate Care, auf der Überwachungsstation.
Genau, also das ist wirklich ein gut etablierter und gut funktionierender
Eingriff.
Ne?
Ja.
Im Gegensatz dazu muss man ganz ehrlich sagen, die Lebertransplantation.
Ja, das habe ich auch. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Auf der großen Intensivstation, das waren die sind zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Mhm. Innerhalb von 24 Stunden sind die auch mal sehr schnell sehr schlecht geworden.
Ja, ja. Das stimmt. Also das hat wirklich lange immer gedauert, bis da auch wieder der ganze Flüssigkeitshaushalt in
die Reihe gekommen ist.
Ja. Naja, anyways, bei mir ist nur hängen geblieben auf jeden Fall, dass die Frauen wieder das stärkere Geschlecht sind und natürlich viel loyaler allen ihren Mitmenschen gegenüber.
Außer wir würden uns natürlich auch gegenseitig spenden. So, dann wollen wir uns aber natürlich nochmal ein bisschen die Geschichte auch angucken, einfach weil es auch ein bisschen, weil es sich schon um eine eher jüngere ein eher jüngeres Kapitel der Medizin handelt. Und zwar habe ich mir es ja nochmal angeschaut als alter Geschichtsnerd. Grüße gehen raus an meinen Geschichts-LK und hab mir natürlich mal angeguckt, wann überhaupt die erste Organspende denn erfolgt ist überhaupt. Und das wollte ich dich natürlich mal fragen, liebe Julia. Wann war das denn? In welchem Jahr? Ich habe sie extra ausgeixt.
Ich weiß, und ich habe es auch extra nicht nachgeguckt. Und ich würde sagen, die erste Organspende war 1924.
1924, da liegst du 30 Jahre zu früh, und zwar seit 1954 erst. Das finde ich schon krass, muss ich sagen, wenn man sich das überlegt. Das ist,
was wurde denn gespendet überhaupt?
Eine Niere.
Eine Niere.
Eine Niere zwischen einem eineigen Zwillingsbrüdern wurde eine sogenannte syngene Transplantation durchgeführt und beide haben auch überlebt. Und zwar der Bruder, der das Organ bekommen hat, 8 Jahre und der es gespendet hat, sogar 56 Jahre. Der ist erst 2010 gestorben. Der erste Organspender aller Zeiten sozusagen.
Toll.
Und das ist in Amerika gewesen. Fand ich interessant. Und der Mensch, der das gemacht hat, hat sogar den Nobelpreis für Medizin bekommen 1990.
Ja, zu Recht, würde ich sagen.
Fand ich, also mir war das nicht bewusst, dass das so in Anführungszeichen medizinisches Jungskapitel ist.
Mhm.
Das, die anderen großen Organe, nochmal um das hier zu komplettieren, wie Leber und Bauchspeicheldrüse, wurden 1979 das erste Mal gespendet. Und diese Leber-Lebenspenden, was wir schon gesagt haben, also ein Teil nur von der Leber zu spenden, das ist noch viel jünger. Das ist nämlich erst seit deiner Geburt das erste Mal gemacht worden. Du bist 1994 geboren. 1995 wurde die erste Leber-Lebenspende durchgeführt.
Krass.
Und, was ich auch interessant fand, weltweit bis 2012 schon über 500.000 Nieren transplantiert.
Hm.
So, ansonsten gibt es natürlich, wir haben ja schon gesagt, viele andere Organe, die man auch transplantieren kann. Und was aber auch interessant fand und was wir uns auch nochmal angucken sollten, ist, was spielt da eine Rolle, zum Beispiel bei der Qualität? Also, auf was kommt es da an?
Letztendlich ist das A und O natürlich, dass die dass das Organ kompatibel ist für den Empfänger. Ne? Was wir eben schon angespoilert hatten, war, dass insbesondere dieselbe Blutgruppe dabei ausschlaggebend ist. Ohne die geht es nämlich nicht. Ansonsten wird natürlich geguckt, wer spenden will, ob der noch irgendwelche Komorbiditäten hat. Da muss man aber auch ganz ehrlich sagen, man, glaube ich, denkt immer, dass man so komplett gesund sein muss und gar keine anderen Erkrankungen haben darf. Das ist tatsächlich mittlerweile nicht mehr der Fall. Ich weiß nicht, ob es früher immer der Fall war. Anyways. Und was ich gar nicht unbedingt gedacht hatte, dass das Alter des Spenders gar nicht relevant ist unbedingt.
Ja, ne? Sondern der Zustand der Organe.
Genau.
Die Kontraindikationen, die gibt es natürlich auch und die sind gar nicht so viele, aber so ein paar Sachen sind natürlich klar. Zum Beispiel, dass man kein metastasierendes Krebsleiden haben darf. Also, obwohl ich da auch gar nicht genau weiß jetzt, was ein Krebsleiden generell anbelangt, ob das dann gehen würde, wenn man jetzt zum Beispiel tumorfrei ist von irgendwas.
Ja, ich glaube, wenn man was mal hatte, ist wahrscheinlich auch nicht so schlimm.
Also man darf keine krasse Krebserkrankung auf jeden Fall haben.
Mhm.
Und dann, was ich aber wusste, ist, man darf nicht an der Kreuzfeld-Jakob-Krankheit erkrankt sein oder an anderen Prionenerkrankungen, weil die würde man quasi mit transplantieren. Die kriegt man nicht weg und nicht sauber, sage ich mal. Und chronische Organfunktionsstörungen, die darf man auch nicht haben. Was ich aber auch interessant fand, was geht, ist, trotz einer HIV-Infektion kann man theoretisch auch als Spender in Frage kommen. Es ist keine absolute Kontraindikation. Es kann sozusagen eine relative Kontraindikation sein. So ist es zum Beispiel in Amerika, darf man es zum Beispiel nicht, aber in Europa kann man zum Beispiel auch zwischen HIV-Infizierten kann man theoretisch Transplantationen durchführen. Was Kontraindikationen sind und Erkrankungen sind, die ja im weitesten Sinne auch chronisch sind, sind die ganzen Hepatitisformen, also insbesondere zu nennen hier Hepatitis B und C. Da kannst du nicht Leber spenden, da bist du raus, aber macht natürlich auch Sinn, weil das würdest du natürlich dem Menschen mitgeben. Und was ich auch nicht wusste, was ich auch interessant fand, ist Drogenabhängigkeit, und das ist ja auch schon so eine Urban Legend, ist keine Kontraindikation. Also man kann, obwohl man drogenabhängig ist, als Spender in Frage kommen.
Sehr gut. So wird natürlich auch das Spenderfeld etwas erweitert.
Auf jeden Fall. Und einen weiteren Mythos, den wir auch noch basten können, ist, wenn wir ja auch schon hier ein bisschen über die Organe, Namen und so weiter geredet haben, was auch für viele Leute eine Rolle spielt und was ja immer so ein bisschen auch plakatiert wird, ist von Gegnern der Organspende, dass man ja dadurch entstellt wird. Ne? Aber das ist nicht der Fall. Also man hat keinen eingefallenen Bauch, sondern es wird schon, sage ich mal, chirurgisch so gemacht, dass das dann nicht so, dass man das dann nicht so sieht, dass da ein Organ entnommen wurde, außer die ganz normale Narbe von der Entnahmestelle halt. Also dann, wenn da so eine Niere nicht mehr drin ist, dann fällt nicht der ganze Körper zusammen und sieht danach entstellt aus, sondern sowohl der Ablauf der Bestattung ist gleich, man wird genauso hergerichtet, dass man dann auch adrett im Sarg liegen kann. Also das hat, spielt jetzt keine Rolle und macht dich jetzt nicht hässlich als Toten.
Ja, vielleicht eine Sache noch zu diesem Mythos, was man noch sagen kann. Stichwort bestatten. Du kannst halt nur, was glaube ich für viele auch relevant ist, wenn man sich dazu entscheidet, eben, dass die im klassischen Sinne Maschinen abgestellt werden, dann kannst du halt quasi nicht bei dem Sterbeprozess dabei sein. Ich glaube, das ist immer noch wichtig auch für Angehörige, dass
das stimmt,
dass dann der Mensch halt so lange natürlich am Leben erhalten wird, bis die Organe dann funktionstüchtig entnommen worden sind und diese Gap quasi, dass man halt mitbekommt und dass jemand stirbt, ist dann halt nicht möglich.
Also den letzten Herzschlag kann man nicht miterleben auf Deutsch. Okay, aber das ist natürlich auch nochmal eine wichtige Information.
Ja, genau. Wo werden jetzt letztendlich unsere ganzen Organe registriert? Und da muss man sagen, in Deutschland ist es so, dass sie sich Eurotransplant angeschlossen haben. Das ist eine internationale Organisation, die seit 1969 bereits besteht und letztendlich verschiedene europäische Staaten zu einem einheitlichen Register zusammenfasst. Dazu gehören 8 verschiedene. Das sind zum einen die Benelux-Länder, eben Deutschland, Österreich, Slowenien, Kroatien und auch Ungarn. Und dadurch hat man natürlich einen viel, viel größeren, eine viel, viel größere Registrierung auch an möglichen Spendeorganen und Verfügbarkeit und fördert natürlich auch die Optimierung von verschiedenen Forschungen an unterschiedlichen Transplantationsergebnissen und Erfolgen.
Ja, und davon profitieren insbesondere wir natürlich immens, muss man sagen, wenn wir uns nämlich jetzt mal die Zahlen aus Deutschland angucken. Ich denke, jeder hat ja schon mal ein bisschen mitgekriegt, dass wir eher ein Problem haben, glaube ich, die Leute in Deutschland zu motivieren, zu spenden. Aber wir wollen natürlich mal gucken, was sind denn überhaupt die Zahlen. Seit 1963 wird es in Deutschland erfasst, die Zahlen, und seitdem wurden insgesamt 146.200 Organe verpflanzt. Also ungefähr so viele Organe wie bei mir in der Stadt, wo ich wohne, Leute leben, habe ich mir da gedacht, um mir die Zahl etwas zu veranschaulichen. In Deutschland stehen aktuell ungefähr, das sind Zahlen von 23, 8.500 Menschen auf der Warteliste für ein Spenderorgan. Das meiste sind Nieren, das hatten wir ja auch schon gesagt, das ist das häufigste, was transplantiert wird. Und 2023 gab es insgesamt 965 Spenderinnen und Spender, die insgesamt 2.877 Organe gespendet haben. Also wenn man dann spendet, dann ist man ja auch, wenn gerade als Todspender, dann spendet man natürlich meist mehrere Organe und nicht nur eine Niere.
Kann man sich aber aussuchen.
Das kann man sich aussuchen. Man kann ja frei wählen, was man spenden möchte. Das entspricht dann am Ende des Tages ungefähr 10 Organspendern pro 1 Million Einwohner, was ganz schön wenig ist, auch im internationalen Vergleich, den wir uns gleich angucken werden. Und wir haben ja gesagt, es warten aktuell ungefähr 8.500 Menschen in Deutschland auf ein Organ und 2022 sind dann auch leider natürlich von dieser Liste einige gestorben. Das sind ungefähr 743 Personen. Und ich denke, man könnte diese Zahl nochmal deutlich reduzieren. Aber woran das liegt, gucken wir uns gleich noch an.
Genau, dann haben wir uns natürlich auch mal ein paar Zahlen und Fakten angeschaut. Vielen Dank, Felix, an dieser Stelle. Und wollen jetzt nochmal gucken, woran es vielleicht liegen könnte. Und dabei ein kleiner Schwenk auf die Gesetzgebung in Deutschland und Europa. Zunächst hierzulande ist ganz, ganz wichtig. Was weiterhin besteht, ist die Entscheidungslösung. Das heißt, man kann nur Organspender sein, wenn man sich proaktiv dazu entscheidet. Ne?
Ja.
Und zwar vor seinem Tod oder eben, wenn man noch lebend ist, für eine Lebensspende, das sowieso. Man kann das tatsächlich ab 16 Jahren schon machen, das wusste ich auch nicht. Ich dachte immer, dass da auch die Volljährigkeit zählt, aber es ist schon früher möglich. Und wie ist das möglich? Man braucht einen in der Regel Organspendeausweis bis vor kurzem.
Ja.
Hat vielleicht der ein oder andere Portemonnaie, das sind meistens so ganz kleine, dünne Papierkärtchen, wo man auch eintragen kann und Name, was man spenden will, da kann man ganz genau draufschreiben, keine Ahnung, viele wollen ja irgendwie Hornhaut nicht spenden, whatever. Ja. Und kann halt auch vermerken, unter Umständen, unter welchen Gegebenheiten man die Organe entnommen bekommen möchte. Ja.
Ja.
Eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist natürlich auch, es gibt Patientenverfügung, haben wir ja schon auch ganz oft hier im Podcast angesprochen. Da kann man natürlich auch immer über alles, was seinen Tod oder sein Ableben betrifft, entscheiden. Und auch da ist meistens vermerkt, zum Beispiel, ich möchte nach meinem Tod noch als Organspender zur Verfügung stehen. Und wenn man das im Idealfall vor seinem Tod geregelt hat, ist es nichtsdestotrotz immer noch so, dass man auch nochmal das Gespräch in der Regel zu den Angehörigen sucht, ne?
Ja.
Weil das natürlich auch auf den weiteren therapeutischen Verlauf immer einen Einfluss hat, ne? Ich denke, die größte Angst, die ja wirklich immer jeder hat, ist, oh je, wenn ich das in mein Portemonnaie trage, dann kommt mir unter Umständen nicht mehr die Therapie zu, die ich vielleicht noch verdient hätte, weil eben die Notwendigkeit der Organentnahme da ist. Aber dadurch, dass das nie in einem Haus passiert, ne, wo jemand unter Umständen schwer verunglückt und die Menschen auf Intensivstationen dann eben solche Entscheidungen treffen, ob jemand hirntot ist oder nicht und daneben gleich der Mensch liegt, der jetzt gerade akut irgendwie eine neue Niere braucht, gibt es da natürlich überhaupt, also ist da, herrscht da Transparenz. Ne?
Ja.
Also das ist, wie gesagt, du hast gar keinen Einfluss darauf, wem du die Organe entnimmst und wer die dann bekommt. Dann ist immer ganz, ganz wichtig, es ist folgendermaßen geregelt, dass man, der Hirntod muss von zwei verschiedenen Ärzten festgestellt werden. Man prüft dann eben verschiedene Hirnstammreflexe mittels EEG oder anderer Testungen und dann gibt man das Ganze weiter an die Deutsche Stiftung für Organtransplantation, wo man sagt, okay, hey, wir haben hier einen Organspender, wer braucht vielleicht gegebenenfalls dies oder das Organ? Und genau, da kann man dann eben auch Einsicht erhalten auf Eurotransplant, wo man dann eben auch nicht nur in Deutschland sucht, sondern auch eben ländergrenzenübergreifend. Von der Organisation wird dann geregelt eben, okay, wann soll die Organentnahme erfolgen? Ne, solange wird dann der Mensch eben noch, zumindest der Körper, am Maschinen am Leben erhalten und dann werden unabhängige Teams einmal durchs ganze Land geschickt, um eben solche Organentnahmen durchzuführen und dann die Organe dann auch zu den, die sie bekommen sollen, zu verschiffen. Ja.
Ja.
Genau. Auch hier fand ich immer ganz interessant, ich weiß noch in der Uniklinik, wo ich gearbeitet hatte, da gab es auch immer von den Allgemeinchirurgen eine Ärztin, die genau dafür da war. Die hat dann immer gesagt, so hier, ich habe einen Anruf bekommen, morgen welcher Assistent möchte mitkommen und dann sind die einmal durchs ganze Land gekarrt worden und haben dann halt wirklich diese Operation durchgeführt. Ne, nur um auch nochmal zu zeigen, also ich glaube, es braucht keiner die Angst haben, dass man irgendeine Therapie nicht bekommt, weil es gibt keinen Arzt, der ein Interesse daran hat, dir den Hirntod festzustellen und dein Organ.
Auf keinen Fall.
Ja, genau.
So, dann haben wir jetzt aber schon ein bisschen die Problematik in Deutschland ja beleuchtet, beziehungsweise, dass wir halt eine sehr liberale Regelung haben, also man sehr aktiv sich melden muss, wenn man als Spender in Frage kommen möchte. Wir hatten ja schon vor ein paar Jahren mal die Diskussion, dass, ob das geändert werden soll. Ich glaube, es war sogar in der Legislaturperiode, aber es kam ja nicht zu einer Gesetzesänderung. Trotzdem hat der Kollege Lauterbach und andere Minister sich zumindest Gedanken gemacht, was man denn noch im Rahmen dieser Regelung verbessern kann. Und da ändert sich jetzt auch tatsächlich einiges nochmal zum September oder wird verbessert. Und zwar haben wir ja eben schon gesagt, dass halt insgesamt 2877 Organe gespendet wurden letztes Jahr und das halt alles über diese Zustimmungsregelung gelaufen ist. Und dann ist natürlich immer die Frage, es muss natürlich auch dann ersichtlich sein. Das heißt, wenn du einen Unfall hast und bist Organspender, muss das natürlich, muss ja irgendwo dokumentiert sein, wenn du nicht deine Patientenverfügung dabei hast und jung bist, dass du willig bist zu spenden. Da habe ich auch nochmal eine Frage an dich, Julia. Und zwar, wir haben ja beide schon viele Schockräume miterlebt, wo auch junge Leute ja zum Teil ums Leben gekommen sind. Wie hast du es mal mitbekommen, dass da mal abgefragt wurde, ob der Organspender ist? Weil ich kann mich da echt, weil ich habe gerade jetzt live dran gedacht, das haben wir nicht vorher besprochen.
Ich weiß nicht, ich habe, also im Schockraum hatte ich es nicht mitbekommen, aber auf Intensivstation tatsächlich. Ja. Da hatten wir auch mal, ich weiß aber nicht, wie es ausgegangen ist leider, da war auch ein ganz junger Patient, der gerade 18 geworden ist, mit dem Motorrad verunglückt ist direkt. Schweres Schädelhirntrauma und da war tatsächlich dann der intensivmedizinische Oberarzt so, dass er auch direkt meint, okay, super tragisch, super traurig, aber der kommt auf jeden Fall in Frage als Organspender und da wurde auch das Gespräch zu den Eltern gesucht dann.
Okay. Ne? Ja, weil ich mich nämlich auch gerade gefragt habe, weil, wie gesagt, wenn du dann wirklich einen tragischen Unfall hast, dann siehst du ja nicht immer den Leuten an, ob sie, außer in einem speziellen Fall, auf den wir nachher noch zu sprechen kommen, ob sie denn jetzt Organspender sind. Und das soll nämlich geändert werden. Und zwar auf zwei verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ein neues Register, was online verfügbar ist, in dem man sich selber anmelden kann über seinen elektronischen Personalausweis. Und es soll außerdem noch gehen über die Krankenkassen-App. Ne, es wird ja auch nächstes Jahr die elektronische Patientenakte, wir berichteten in einer früheren Folge, eingeführt werden und dann kannst du es auch darüber über die App in diese Akte eintragen lassen. Und ich habe schon bei meiner Krankenversicherung geguckt, bei mir geht es nicht. Bei dir, Julia?
Ich habe auch geschaut, bei mir funktioniert es aber auch erst seit letzten Monat.
Ja, ja. Und ich habe auch schon geguckt, ob ich mich da in diesem Online-Register, das gibt es ja schon seit Anfang des Jahres, seit März, glaube ich, aber da kann ich mich nicht registrieren, weil ich dieses Passwort schon wieder vergessen habe von meinem elektronischen Personalausweis.
Ach, Felix.
Ja, aber auf der guten Seite ist bis August 24 haben sich da immerhin schon 150.000 Menschen registriert. Also es ist nochmal eine zweite Darmstadt zumindest da online hinzugekommen. Das musste man ja aktiv machen.
Ist halt die Frage, ob das die Leute waren, die vorher keinen hatten oder die Leute, die eh schon einen hatten und dachten, okay, ich kann es jetzt überall wirklich.
Also ich mutmaß jetzt mal zumindest, dass es nicht alles die Leute sind, die schon Organspender waren. Ich hoffe, das sind auf jeden Fall welche hinzugekommen.
Aber man weiß es nicht.
Das wissen wir nicht, nee. Jetzt wollen wir uns nochmal angucken, wie es in anderen Ländern aussieht. Es gibt ja noch andere Regelungen. Ein Land, was auch das führende Land ist mit der höchsten Quote, nämlich bei 40, wir haben ja gesagt, Deutschland 10 Organspender pro 1 Million Einwohner. In Spanien sind es 40. Und zwar in Spanien gibt es mehrere Gründe, auf die wir jetzt eingehen werden, warum dort so viel mehr Spenderwilligkeit herrscht. Und zwar ist natürlich der Hauptgrund der Grund, der als erstes immer genannt wird, ist immer, dass es dort die Widerspruchsregelung gibt. Das heißt, dort ist es so, du bist Spender by default, also du wirst geboren und bist erstmal Organspender. So ist es auch in ganz vielen anderen europäischen Ländern mittlerweile geregelt und du musst quasi aktiv widersprechen, wenn du es nicht sein möchtest. Jetzt ist aber so, dass sich in Spanien auch das in den letzten Jahren erst so geändert hat, dass die Zahlen da so hochgegangen sind. Und zwar haben die noch etwas geändert. Und zwar, diese Widerspruchsregelung gibt es seit 1979. Aber was sie noch in Anführungszeichen etwas kürzer geändert haben, ist, dass sie auch die Entnahme bei Herztod nur machen. Und das hat wohl nochmal einen großen Unterschied gemacht. Da haben sie auch einen Arzt da aus in dem Artikel, den ich gelesen habe, befragt und es war von 2022 und da ist die Spenderrate nochmal um 18% gestiegen durch diese Regelung mit Hirntod und Herztod. Plus halt diese Widerspruchsregelung. Ich glaube, ohne diese Widerspruchsregelung würde das nichts bringen. Hirntod, Herztod, du bist dann, entweder du willst spenden in Deutschland oder nicht. Ich glaube, das alleine bringt nichts zu ändern. Und was in Spanien wohl auch noch besonders ist, dass sie sehr viele Transplantationsteams haben in großen Zentren, die halt auch dann ausschließlich wohl nur das machen. Also die haben halt relativ große Kompetenz auf dem Feld, zumindest wurde es so dargestellt in dem Artikel.
Bessere Strukturen einfach.
Genau, bessere Strukturen. Und die sind ja auch nicht Mitglied bei Eurotransplant, also bei denen muss es schon...
Ein Einzelkämpfer,
bei dem es aber sehr gut läuft. Mhm. Jetzt nochmal kurz zur Zusammenfassung, wo es denn noch überall diese Widerspruchsregelung gibt, also Organspender by Default, Frankreich, Schweden, Lettland, Liechtenstein, Zypern und auch Österreich. Da habe ich nämlich auch erstmal meine Freundin angerufen und die wusste das auch tatsächlich, als ich die Recherche zufolge gemacht habe. Ich gefragt, was ist der Unterschied zwischen Deutschland und Österreich? Und sie wusste das mit der Organspende, wusste sie sofort. Also das ist auch schon so, dass das die Leute auch wissen. Mhm. Weil das habe ich mich nämlich auch gefragt, weil in Deutschland denke ich mir immer so, ja, das weiß ja auch keiner, dass du da zustimmen musst. Aber ich glaube, dass es schon den Leuten bewusster ist, als man denkt. Und dann gibt es ja noch einen Sonderling in Europa. Julia, den kannst du uns ja nochmal kurz vorstellen.
Ja, und zwar Bulgarien hat sich noch was ganz Schlaues ausgedacht und die haben grundsätzlich auch die Widerspruchsregelung, aber die sagen auch, dass es eine Notstandsregelung gibt. Das heißt, wenn sie die Organentnahme notfällig sehen, dann wird auch dann Organtransplantation betrieben.
Ja, obwohl du Nein gesagt hast.
Genau.
Das finde ich auch krass. Also dann wäre
es zum Beispiel, und da glaube ich, ist es dann aber nicht so wie in Deutschland. Ich glaube, dann ist es ja relativ untransparent. Also ich glaube, dann könnte ich mir wirklich vorstellen, dass man so...
Ja, willkürlich.
Ja.
Ja, dass du dann...
Also woher willst du denn wissen, dass Bedarf besteht?
Ja, oder dann ist es ja so, du bist jetzt wenn du in einem großen Zentrum stirbst, wirst du halt wahrscheinlich häufiger die Notstandsregelung kriegen, als wenn du in einem kleinen Krankenhaus stirbst, weil da wird dann einfach nicht die Leute geben, die sagen, ja, hey, lass mal den noch notfallmäßig Organe entnehmen.
Aber ich frage mich, kriegst du dann morgens so eine E-Mail und dann steht da so drin in deinem Outlook so, hallo, wir bräuchten mal bald wieder 2 Nieren.
Ja, sie sind auf jeden Fall nicht bei Eurotransplant. Also wenn die sich selbst organisieren, kann es sein, dass die sagen, ja, okay, hier kommen jetzt wieder einige junge Leute, die bald sterben, wenn wir sie nicht transplantieren.
Okay.
Weiß nicht, wie sie es listen. Und dann kann es ja sein, dass sie sagen...
Haltet mal die Augen offen, Leute, was da reingelaufen kommt.
Der 40-jährige Arzt, der muss jetzt unbedingt noch sein Organ bekommen. Der ist zu wichtig für unsere Gesellschaft. Oder der 40-jährige CEO von der großen bulgarischen Bank.
Ja.
Oder vom großen Hotel am Sonnenstrand.
Absolut.
Was ich vielleicht ganz abschließend noch an der Stelle sagen muss, wir machen ja hier auch leider notgedrungen immer ein bisschen Deutschland-Bashing. Es gibt auch noch Länder, die in Europa weniger spenden als in Deutschland. Und zwar zum Beispiel Griechenland. Die haben auch die Zustimmungsregelung und da spenden nur etwas mehr als 5 Leute pro 1 Million, also fast halb so viele wie in Deutschland. Mhm. Und Türkei und Moldau, ich weiß nicht, warum die hier randommäßig aufgeführt wurden, da sind es noch weniger. Also nochmal, glaube ich, Türkei waren 3,5 und Moldau so einer oder so. Also
wahrscheinlich da kann, die Gap da einfach so ein größer zu den kleinen Ländern.
Kulturelle Unterschiede, ich weiß es nicht, ob wie viele Zentren es natürlich da auch gibt.
That's true.
Ja, aber nur, da nochmal zur Information, in Österreich zum Beispiel, nur die jetzt nur diese Widerspruchsregelung haben, da sind es 25 pro 1 Million, also schon mehr als doppelt so viel, 2,5 mal sozusagen so viel wie in Deutschland. Und Spanien hat, wie gesagt, 45 pro 1 Million. Das ist schon krass. Aber ich glaube, in Spanien muss das ja wirklich eine Rolle spielen, weil die sind mit Abstand auf Platz 1, in was Europa anbelangt. Und die müssen einfach die Leute viel besser informieren. Die Leute, die da auch die Entnahmen machen, müssen da krass geschult sein, dass da auch wenig Organe, weil das ist ja auch nochmal wichtig, ist ja eine Operation, die per se dann erstmal nicht so häufig ist, musst du ja auch den Skill haben, das richtig zu machen.
Klar.
Wie ich vorhin gesagt habe, wenn der Gefäßstumpf zu kurz ist, kannst du das Organ nicht anschließen.
Ja, das stimmt. Na gut, aber ich glaube, zusammenfassend kann man auf jeden Fall einmal sagen, wir haben jetzt die unterschiedlichen Formen von Organspende kennengelernt.
Ja.
Ganz, ganz wichtig für die postmortale Spende sollte auch in Deutschland die Widerspruchsregelung eingeführt werden. Ich denke, wahrscheinlich der Entschluss, sich als Organspender oder Spenderin bereit zu erklären, beruht manchmal einfach ein bisschen auf Faulheit, wenn man ehrlich ist. Ne?
Ja.
Und deswegen sollte es einfach andersrum gedreht werden. Und was, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig ist, dass man halt doch einen produktiveren Umgang schafft, mehr Transparenz schafft und Aufklärung zu dem Thema.
Ja. Ein bisschen wie beim Impfen auch. Ne? Man muss ja wieder den Leute informieren und die Ängste auch nehmen.
Ins Boot holen.
Dass man nicht dann ohne Augen
Mythen aufklären.
Dass man nicht ohne Augen im Sarg liegt oder so.
Ja, das stimmt.
Riesige Narben hat, die einfach nur ganz grob zugetackert sind.
Ja. Genau, und ich finde, es ist ja auch vollkommen legitim, dass man kann ja auch Einfluss darauf nehmen, was man spenden will und auch wie es passieren soll. Das fand ich nämlich auch noch ganz interessant. Habe ich nämlich auch noch einen Podcast so gehört. Und bei der Entnahme ist es nämlich zum Beispiel auch so, in Deutschland ist es so, dass man sagt, okay, wenn jemand hirntot ist, dann kann er auch keinen Schmerz mehr empfinden. Deswegen kriegt man quasi zu der Entnahme nur Medikamente, die den Körper entspannen, dass zum Beispiel die OP in Ruhe abläuft und nichts an den Organen passiert durch irgendwelche Reflexe, die noch ausgelöst werden können. In der Schweiz hingegen sagt man, okay, nee, wenn wir das schon machen, dann machen wir es auch noch mit einer kompletten Narkose, sprich man kriegt auch Schmerzmittel, ne, was vielleicht auch einen psychischen Effekt haben könnte für Menschen, sich dazu zu entschließen, auf der einen Seite das zu machen, aber auch vielleicht für Angehörige, die zurückbleiben und noch denken, oh je, vielleicht kann derjenige doch noch Schmerzen irgendwie haben, das wollen wir auf gar keinen Fall. Man kann auch in Deutschland dann zum Beispiel sagen, okay, ich schreibe das in meinen Organspenderausweis rein, dass ich auch Schmerzmittel zur Entnahme bekommen möchte.
Ja.
Und so Wünsche werden auch respektiert. Ne?
Davon gehe ich aus.
Ja, genau, also das noch als Fact. Ansonsten, wie gesagt, wir können uns alle an die eigene Nase greifen, können uns dann doch nochmal so ein Kärtchen holen oder in unserer Krankenkassen-App vielleicht auch registrieren.
Ja.
Aber es tut sich auch noch mehr in Deutschland. Es gibt nämlich auch noch einen anderen Verbesserungsansatz, den man an der Stelle nochmal aufgreifen kann. Und zwar einen Gesetzesentwurf zur Überkreuzlebensspende aus Juli 2024. Da hatte man nämlich sich überlegt, es gibt natürlich ja, wenn jetzt Felix eine Niere braucht und ich sage, okay, ich gebe dir meine Niere, dann finden wir aber endlich Felix Blutgruppe raus und stellen fest, ah Mist, das ist eine ganz andere, deswegen kann ich ihm meine Niere nicht geben. Dann kann man aber auch sagen, okay, wir matchen vielleicht andere Pärchen, wo es auch jemanden gibt, der gerne seine Niere spenden würde, aber auch der Empfänger wieder nicht passt. Und dann kann man die kombinieren und sagen, okay, der Spender passt zwar für den Empfänger in dem Paar nicht, aber man kann die Spender austauschen, sodass dann der andere vielleicht trotzdem von einem anderen Menschen noch eine Lebendniere bekommen kann. Ja, weil sonst war immer wichtig, dass die Menschen sich nahestehen.
Ja.
Geht in dem Fall auch so, genau, wenn da eine andere Kompatibilität sich nachweisen lässt.
Dass man so Spenderpärchen dann quasi bildet.
Genau.
Das ist eine gute Sache.
Das fand ich auch eine sehr, sehr gute Sache. Und es gab natürlich auch schon andere schlaue Köpfe, die jetzt keinen Podcast haben, aber Initiativen gegründet haben, und zwar die jungen Helden, um zum Beispiel auch zu umgehen, dass man vielleicht sich diesen Lappen holt und kennzeichnet mittels Tattoo, dass man bereit ist, Organspender zu sein.
Ja.
Das hat vielleicht auch jeder von euch schon mal gesehen. Das war in den letzten 1-2 Jahren sehr präsent gewesen. Ein Kreis und 2 darunter liegende Halbkreise. Das ist ein Akronym für Organ Donor. Und bedeutet auf Deutsch eben Organspender. Und das haben sich Menschen dann auf sichtbare Körperteile tätowieren lassen, wie Handgelenk oder Bein, und wollten damit halt schon mal ihren Willen kundtun. Ne? Ist formal juristisch in Deutschland nicht gültig, weil natürlich keine Unterschrift drunter steht. Aber es kann natürlich bei der Willensermittlung helfen.
Und ein Hinweis einfach sein, wie ein Ausrufezeichen.
Genau. Ja, also ich glaube an der Stelle, guckt nochmal in euer Portemonnaie, ob da schon der Ausweis vorhanden ist. Ja. Sonst registriert euch oder euch.
Oder nutzt es zumindest den Podcast als Anlass nehmen, um mal auf der Arbeit mal wieder drüber zu reden.
Ja.
Oder einfach ihr sitzt zum Kaffee trinken bei eurer Oma oder eurem Opa oder mit eurer Tante und Onkel und wollt einfach Smalltalk ein bisschen erweitern. Dann könnt ihr vielleicht so ein Thema, was nicht so politisch verfänglich ist, ja auch aufgreifen. Und ja,
voll. Das muss man auch sagen, den Fact hatten wir, glaube ich, noch gar nicht gedroppt. Ja. Auch deine Oma kann vielleicht noch Organspender sein.
Das stimmt, ja.
Ne? Weil da ist ja keine Grenze gesetzt. Und ich glaube, du hattest es irgendwo aufgeschrieben gehabt. Ja. Der älteste Organspender war?
Ah, das habe ich vergessen.
Ja.
Ja.
94 Jahre, 94, hast du geschrieben.
Ja, stimmt, ja. Ich weiß nicht mehr.
Ja. Naja.
Also, älter als unser Opa. Nochmal 2 Jahre.
Also, Opa hat bestimmt auch noch gute Organe.
Ist nicht zu spät.
Ja,
der hat stabile Blutwerte. Habe ich gesehen. Naja, gut. Ein Thema, was wir noch ein bisschen ausgeklammert haben, was ich jetzt nochmal, sag ich mal, für unsere beliebte Outro-Kategorie nutzen möchte, ist die Xenotransplantation. Und zwar sind das Transplantationen von lebenden bzw. funktionstüchtigen Zellen und Organen von Tieren zu Menschen. Und zwar das gängigste Beispiel, was wir, glaube ich, alle kennen, ist die liebe und gute alte Herzklappe. Das hat ja einen großen Erfolg gefeiert in den letzten Jahrzehnten, dass man ja Schweineklappen transportieren kann und den Menschen sozusagen einbauen kann. Und das ist auch eine gute Erfolgsquote. Aber das Ziel ist, das sozusagen noch auszuweiten. Und da gab es eine News, sage ich mal, im Januar 2022, wo ein Arzt aus Amerika eine medizinische Sensation gefeiert hat. Und zwar nach einer 8-stündigen Operation gelang es erstmals, einem Patienten ein ganzes Schweineherz einzusetzen. Und zwar kam damals der Mensch, der das bekommen hat, nicht mehr für ein menschliches Herz in Frage. Warum weiß ich an der Stelle nicht. Aber auf jeden Fall war das Schweineherz seine einzige Hoffnung. Und der Mann hat zwar nur ein paar Monate überlebt, aber immerhin war es ein erfolgreicher Eingriff. Das, was daran ganz interessant ist, was ich auch nicht wusste, ist, dass Deutschland da wirklich eine der führenden Nationen ist, wo auch daran geforscht wird. Und zwar in München gibt es auch sozusagen eine Tierzucht, wo an der Uniklinik diese Schweineherzen quasi an diesen Schweineherzen geforscht wird. Und da gab es auch schon Versuche, also Menschen ist in Deutschland nicht erlaubt, aber von Schwein zu Affe wurde schon transplantiert. Und was ich nicht wusste, was aber sehr interessant fand, ist, bei den Schweinen gibt es halt, die Schweine müssen quasi steril gehalten werden. Und es gibt halt seltene oder Virenformen, die halt bei den ganz vielen Hausschweinerassen vorkommen. Aber es gibt eine Schweineart und die ist prädestiniert, weil sie aus dem abgeschiedenen Neuseeland stammt. Nämlich sind das Auckland Island Pigs, die auch ein bisschen kleiner sind, weil das auch ein Problem ist bei der Spende, dass die Organe von den Tieren einfach zu groß sind. Aber die haben halt diese ganzen Viren nicht, die ganzen Hausschweinerassen auf der Welt sonst so haben. Und dadurch musst du den Menschen dann nicht so stark immunsupprimieren. Du musst die natürlich schon mehr immunsupprimieren, als du es bei einem lebenden, also beim Menschenorgan machen müsstest. Aber mit diesen virenfreien Schweinen hast du halt noch eine bessere Chance, sage ich mal, das hinzukriegen. Das ist natürlich dann wieder eine ethisch-moralische Frage, weswegen das auch umstritten ist, aber ich finde es prinzipiell eine gute Sache. Weiß nicht, was sagst du dazu? Julia, würdest du dir ein Schweineherz transplantieren lassen, wenn du nicht mehr in Frage kommst? Wenn ich
Not hätte, wahrscheinlich ja, aber irgendwie tut mir alles immer so leid, was so Tierexperimente sind.
Ja, das ist schon krass. Also beziehungsweise auch alle diese Versuche, die es in Amerika gab, es gab mehrere Transplantationen, die haben alle nur ein paar Monate überlebt, weil sie dann doch aufgrund der krassen Immunsuppression dann doch irgendwie Infekte bekommen haben und dann kriegst du die ja nicht mehr saniert irgendwann. Und naja gut, ich finde es immer noch besser als, weiß ich nicht, ob du den Film The Island, ob du dich daran erinnern kannst, der war ja so in unserer Jugend mal cool, bevor dann Menschen gezüchtet werden von irgendwelchen Multimilliardären.
Gut, da hätte ich jetzt auch kein Geld für, weil dann würde ich halt sterben.
Ja, noch nicht. Deswegen machen wir einen Podcast dann, wie wir dann noch Multimilliardäre.
Stimmt, bis jetzt hat er richtig geisterkrank viel Geld eingebracht.
Geisterkrank. Ja, wenn wir erstmal unser Buch geschrieben haben, dann können wir noch unsere menschlichen Ersatzteillager züchten lassen.
Ist dein Hobbyverbot aufgehoben worden, dass du jetzt auch noch Bücher schreiben darfst?
Ja, ich werde ja mich ja umstrukturieren nochmal beruflich. Da kann ich ja nochmal was zu erzählen in den folgenden Episoden.
Na dann.
Und dann wird vielleicht wieder ein bisschen was frei an Zeit. Naja gut, an dieser Stelle kann man ja nochmal sagen, was ich auch noch aufgeschrieben habe hier unten im Outro. Tag der Organspende ist der 7.6. Ich habe es mir aufgeschrieben. Was hatten wir letztens nochmal gespeichert? Noch was für einen Tag, den ich noch live, den Hard Day, ne? Reanimationstag. Living Save a Hard Day oder sowas. Save a. Der hatte doch irgendeinen Namen.
Ja, der hat einen coolen Namen.
Ja, also
Restart, Save a Heart oder so?
Ja, das, so hieß doch sogar der Untertitel von der Folge.
Ich weiß,
ja. Restart a Heart.
Restart a Heart.
Restart. Also nach dem Restart a Heart Day kommt jetzt auch noch der Organspende Day. Mhm. Der ist am 7.6. Also spätestens da gibt es nochmal einen Instagram-Post.
Können wir mal so einen coolen Kalender rausbringen, wo so genau solche Tage gekennzeichnet sind.
Stimmt. Ne? Neben dem Mondkalender und an welchem Tag ihr welche Schüsslersalze zu euch nehmen müsst, machen wir dann, haben wir dann noch die ganzen Days von den Folgen, die wir hatten. Na gut, Julia, ich würde mal sagen, es war eine kurze Folge, fast schon für unsere Verhältnisse. Ja. Also ich hatte gedacht, es wird länger,
ja.
Aber da sind wir noch gut durchgerutscht, auch wenn es jetzt schon zu später Stunde ist.
Wir müssen nämlich jetzt gleich ins Bett gehen, schon 9:15.
Ihr jetzt auch mal langsam, wenn ihr das abends hört, jetzt ist auch mal gut. Nicht nochmal das Handy in die Hand nehmen, nicht nochmal bei Instagram. Die Julia ist ja schon wieder die ganze Zeit am scrollen. Naja gut, auf jeden Fall wünschen wir euch alles Gute. Wir wünschen euch ein fröhliches Ausfüllen eures Organspendeausweises. Wir machen noch eine Folge, bevor wir dann auch nochmal in Urlaub fahren. Da reisen wir nochmal in die große weite Welt. Da können wir euch ja nächste Woche nochmal was zu erzählen, in 2 Wochen, wo es hingeht und was wir da machen.
Aui.
Ob wir da Reiseimpfung brauchten oder nicht. Auf jeden Fall mache ich jetzt mal langsam hier die Hintergrundmusik an.
Und ich finde, es ist Zeit, sich mal wieder gebührend zu verabschieden bei euch und auch den kleinen Felix hier nochmal reinzuholen. Und jetzt wird's besinnlich mit unserer Musik.
Und vergesst nicht, uns natürlich bei Instagram zu abonnieren. AMS-Podcast. Schreibt uns eine E-Mail auf messerschneidepodcast@gmail.com. Liken nicht vergessen, 5 Sterne verteilen. Wir freuen uns über alles. Und ciao. Okay, bye. Ba 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 ba.